Ich lese aus 1. Korinther 15 und dort die Verse 17 bis 19. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen.
Sie hatten alles auf eine Karte gesetzt. Sie hatten alles investiert. Ihr ganzes Leben. Alles aufgegeben. Ihre Familie, ihren Beruf, ihre ganze Existenz oder, ja, sie hatten alles zurückgelassen. Finanzielle Opfer gebracht. Ihr Zuhause verlassen. Für diese Sache. Und jetzt? Jetzt sollte alles aus sein? Jetzt sollte alles umsonst gewesen sein? Waren Sie einem Betrug aufgesessen? Waren Sie einem Scharlatan in die Fänge geraten? Einem Verführer? Einem falschen Propheten? Hingerichtet hatten sie ihn. Ermordet. Ganz brutal. Jetzt war alles vorbei. Und man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber als er starb, starb auch noch so die allerletzte Hoffnung. Die Hoffnung ist gestorben, als er starb. In ihnen. Und jetzt verlassen sie die Gruppe der Enttäuschten und gehen zurück. Zurück dorthin, wo sie das Gewöhnte, das Leben wieder haben, das sie einigermaßen kontrollieren können. Das Zuverlässige. Zurück nach Emmaus. Sie sind auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Emmaus. Und als sie da so unterwegs sind, fragt sie plötzlich ein Wandersmann, warum sie denn so bedrückt seien, warum sie so gedrückt da gehen, diese paar Kilometer. Und sie antworten ihm und sagen, wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Wir hatten so sehr gehofft. Die Geschichte befindet sich in Lukas Kapitel 24 und die würde ich gerne mit euch lesen, ein paar Verse. Lukas Kapitel 24. Und dort ab Vers 13. Hier steht, und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus. 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, ja was denn? Sie aber sprachen zu ihm, ja, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Eigentlich ist diese Reaktion für mich ein bisschen überraschend. Von diesen Emmaus-Jüngern, wie wir sie nennen. Da hat eigentlich Gott seit Menschengedenken die Menschheit darauf vorbereitet, was passieren soll an diesem Passionswochenende. Seit dem Sündenfall hat Gott darauf hingewiesen, dass ein Messias kommt und wie er kommen wird und wie das passieren wird. Es gibt den Opferdienst, den ganzen Dienst im Alten Testament, der zeigt, wie eines Tages jemand für dich sterben wird. Wir haben Propheten, über 300 Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen. All diese Dinge hat Gott orchestriert und darauf hingewiesen, immer und immer wieder einen Impuls gegeben und hingewiesen und die Menschen vorbereitet. Und dann kommt Jesus und Jesus wird enttäuscht. In Johannes Kapitel 1 heißt es, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ein paar wenige tun es doch und Jesus lehrt sie, diese Jünger, für 3,5 Jahre, ist unterwegs. Und je näher Golgatha kommt, je näher es herankommt, macht Jesus unmissverständliche Hinweise. Er macht diese Leidensankündigungen in den Evangelien und Hinweise auf die Auferstehung sogar. Und dann kommt dieses Wochenende, das übrigens in 2 Wochen ist, ne? Das Passionswochenende. Und die Jünger sollten eigentlich vorbereitet und informiert sein. Es kommt die Gefangennahme, die Verurteilung, der grausame Tod am Kreuz. Und es verlässt sie jeder Mut. Es verlässt sie jeden Zusammenhang, den sie irgendwann mal irgendwie gelehrt bekommen haben. Der Mut, die Hoffnung verlässt sie. Trauer und Verzweiflung nimmt Überhand. Enttäuschung erfüllt sie. Und sie sagen halt, ja, jetzt ist er tot. Kein Messiasreich, kein Friedensreich, keine Gerechtigkeit, keine Hoffnung, nichts. Alles umsonst. Alles umsonst. Und am Sonntagmorgen gehen noch die Frauen hin, sagen, oh, das Grab ist leer. Die Engel sagen, ja, er ist auferstanden. Sie laufen zurück, die Frauen, erzählen es den Jüngern. Und die sagen, ihr spinnt ja wohl. Das, und glauben es ihnen nicht. Sie glauben dem Bericht einfach nicht. Sie können es nicht fassen. Haben alles vergessen, was Jesus irgendwie angedeutet hat. Es ist ja krass, dass sogar die Hohepriester an einer Stelle sich erinnern an die Auferstehung. Das sind Hinweise von Jesus. Aber das scheinen die Jünger alles vergessen zu haben. Erschüttert verlassen jetzt diese 2 Jünger Jerusalem und sagen, okay, das war's. Alles umsonst. Alles umsonst. Getäuscht, verloren. Und sie sind auf dem Weg in eine Sackgasse. Und es wird klar, wenn Jesus nicht mehr lebt, dann sind sie jetzt auch im übertragenen Sinne in einer Sackgasse. Wir übrigens auch. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist diese Geschichte, die wir hier heute machen, eine Sackgasse. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Vers 15. Jesus kommt aber zu ihnen. In Vers 15 heißt es, Jesus selbst nahte sich ihnen und ging mit ihnen. Jesus selbst nahte, also der Satz geht anders bei mir, und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Jesus kommt ihnen ganz nahe in ihrem Leid. Die trauern, die sind echt verzweifelt. Die haben echt gedacht, die haben alles auf den gesetzt. Die haben gedacht, das wird's jetzt. Das ist jetzt ihr Leben. Und dann stirbt, dann wird er so brutal hingerichtet. Und die sind fertig. Die sind fertig mit der Welt. Und Jesus kommt zu ihnen. Und er geht mit ihnen. Er geht mit ihnen auf ihrem Weg nach Emmaus. Er geht rein ins Leid. Er geht rein in die Enttäuschung. Er geht rein in die Hoffnungslosigkeit. In die Sackgasse. Ich meine, er geht ja sogar im Alten Testament in den Feueröfen rein. Also, er geht dorthin, wo wir sind. Und als Jesus erscheint, bemerken sie es nicht. Und man könnte jetzt einen Einwand machen, naja, die wissen doch nicht, dass es Jesus ist. Ja, richtig, wissen sie nicht. Die Augen werden ihnen gehalten. Sie erkennen ihn nicht. Aber ich glaube, genau da ist eine Botschaft für uns heute. Genau da ist eine Botschaft für uns heute. Jesus ist nämlich in der dunkelsten Stunde da, auch wenn du ihn nicht siehst. Jesus kommt zu dir in deine Situation, auch wenn du das Gefühl hast, dass Jesus weit, weit weg ist. Er ist da. Er ist bei dir. Er ist wirklich dort, wo du bist. Er kommt zu dir und er geht mit dir. Er will dir ganz nahe sein. In Vers 21, Jesus stellt sich jetzt unwissend, fragt, haben wir gerade gelesen, lässt sich erzählen, was sie betrübt. Und in Vers 21 heißt es, wir aber hofften so sehr, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Und Jesus bricht es das Herz. Ich glaube, in dem Moment muss Jesus echt sich gedacht haben, oh, so viel Traurigkeit, so viel Traurigkeit, so viel Entsetzen, so viel Niedergeschlagenheit, wie es hier steht. Und was macht er jetzt? Sagt er, ich bin's, Jesus. Und offenbart sich. Das würde man ja meinen. Das wäre doch eigentlich irgendwie logisch. Das würde ich machen. Also ich würde es machen. Sagen, ich bin hier. Aber stattdessen passiert was anderes. Sie beschreiben noch, wie die Frauen da gemeint hätten, er sei auferstanden, aber sie sahen ihn ja nicht. Also wird es nicht stimmen, sagen sie im Vers 24, die Emmaus-Jünger, zu diesem Wandersmann, der sie begleitet. Und dann antwortet Jesus, ab Vers 25. Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn, und sie sagten, bleibe bei uns, denn es ist Abend gegen Abend, und der Tag hat sich schon geneigt. Zunächst bringt Jesus seine Verzweiflung zum Ausdruck, indem er quasi sagt, du meine Güte, seit Menschengedenken bereite ich euch darauf vor, auf mein Kommen, auf diese Erlösungstat. Alles hat sich darauf hinaus ausgerichtet, was jetzt passiert ist. Und ich lasse alle Propheten auf mich hinweisen, etc. Dann komme ich persönlich, ich begleite euch, ich erzähle es euch noch, ich sag's euch noch, ich mache noch Hinweise. Und dann passiert das prophezeite haargenau, detailliert. Und jetzt hätten die Jünger sich in Fürbitte stärken können von Freitag bis Sonntag. Die hätten ja auch sagen können, ja, wir wissen doch das Wort Jesu, er wird auferstehen und so weiter. Alles verlässt sie. Jegliche Erinnerung an irgendetwas. Und die Hoffnung ist dahin. Sie glauben nicht mal den Frauen. Sie glauben nicht mal dem leeren Grab. Und sie fangen sich an aufzulösen. Auflösungserscheinungen, ja, gleich sofort, bereits am Sonntag noch, keine 3 Tage nach dem Tod, wenn man so will, gehen die schon wieder nach Hause. Das war's. Abgeblasen. Die ganze Geschichte. Und Jesus weiß, dass die Jünger einiges missverstanden haben, gewaltig missverstanden haben, was ihn betrifft. Und das führte zu dieser großen Enttäuschung. Und was macht Jesus jetzt? Nein, er hat sich nicht einfach nur geoffenbart, einfach so, sondern zunächst sagt er, hättet ihr doch nur alle an alles geglaubt. Und er hält erstmal eine Bibelstunde. Er hält eine Bibelstunde. Und er geht durch alles, was ihn betrifft. Er geht die Prophezeiungen von Mose weg durch, erklärte ihnen an allen Schriften das, was ihn betraf. Und er zeigt ihnen den Messias auf durch alle Hinweise durchs Alte Testament. Er erklärt ihnen, er erinnert sie daran. Und er sagt, hättet ihr doch nur alles geglaubt, hättet ihr doch nur das ernst genommen, hättet ihr es nur studiert und euch wirklich mit mir beschäftigt in meinem Wort. Und nicht nur das, was euch so besonders gut gefällt, ne? Das mit dem Friedensreich und mit dem Haar von den Römern werden wir wahrscheinlich befreit werden und sowas. Das hat den Leuten gut gefallen, darüber hat man viel geredet. Und meine Frage ist so für uns auch, wie gut beschäftigen wir uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes? Wie gut beschäftigen wir uns mit den Dingen, die auch Jesus betreffen, mit Jesus in dem Wort Gottes? Wie gut kennen wir ihn wirklich aus dem Wort? Könnte es vielleicht die Gefahr bestehen, dass wir auch mutlos werden können, weil wir eben nicht so ganz genau wissen, wie dieser Jesus ist, nicht so genau alles so studiert haben, wirklich verinnerlicht haben, sondern mehr auf das geachtet haben, was uns so augenscheinlich auf der Oberfläche besser gefällt oder anspricht. Jesus erzählt ihnen nochmal die ganze Wahrheit. Alles, was notwendig war, um ihn als Erlöser anzuerkennen. Und da gibt es seinen Nachfolgern tatsächlich erstmal eine Bibelstunde über Erlösung und Auferstehung. Geht alles nochmal durch. Und das tut was mit ihnen. Plötzlich kommt so ein Funken der Hoffnung, so ein Gefühl in ihnen hoch. Irgendwas passiert in ihnen. Erste Funken der Hoffnung werden entfacht. Und man merkt, das leere Grab als Beweis für seine Auferstehung reicht denn offenbar nicht mal bei den Jüngern aus. Nein, Jesus selbst beweist seine Auferstehung mit dem Wort Gottes. Es braucht das Wort Gottes, damit sie anfangen, wieder Hoffnung zu fassen. Oh, ja, da ist was dran. Ja, das hatte ich ja doch schon mal gelesen. Also, dass etwas in ihnen aufbricht wieder. Und Jesus hat es ja eigentlich auch schon gesagt. Er hat sogar vorher schon gesagt, ja, hören Sie Mose und die Propheten nicht, Lukas Kapitel 16, so werden Sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufstünde. Here we have it. Hier passiert's. Tatsächlich. Sie glauben es nicht. Und erst das Wort Gottes, erst die Bibelstunde mit Jesus auf diesem 11 Kilometer langen Weg macht was bei ihnen, löst was aus. Und es zeigt, dass dieses Wort Gottes, diese Schrift, die wir hier haben, die wir hier mit reingetragen haben, die wir aufgeschlagen haben heute, schon darüber, wo wir über Texte sprechen, über Inhalte sprechen, dass es Kraft hat, dass es das Einzige ist, was uns wirklich Hoffnung wieder lebendig machen kann in uns. Weil die Schrift von einem auferstandenen Erlöser spricht. Und jetzt sagen sie im Vers 29, sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, bleibe bei uns, lieber Fremder, da ist was dran, du hast da irgendwie bei uns was ausgelöst und es geht offenbar nicht mehr um die Person, es geht nicht um die Umstände, sondern einfach um das Wort, das was bei ihnen, da ist die Hoffnung wieder, hat wieder Funken geschlagen. Und die bitten ihn inständig, Wandersmann, bleib bei uns. Und im Vers 30 geht es dann richtig Schlag auf Schlag. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen, Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Also die sagten das wohl dort. Und sie erzählten, die Emmaus-Jünger vermutlich, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Ihre Augen werden geöffnet. Das Herz brannte in ihnen. Und dass Jesus bei ihnen bleibt, erst dann öffnet sich die Augen. Eigentlich, als Jesus das Brot bricht, werden ihre Augen geöffnet. Und das ist schon interessant, was Jesus hier gemacht hat. Der auferstandene Jesus kommt zu ihnen, geht mit ihnen. Er ist bei ihnen. Er geht mit dir. Er geht mit diesen Emmaus-Jüngern, so wie er mit den Emmaus-Jüngern ging. In ihrer kompletten Hoffnungslosigkeit, in ihrer kompletten Verzweiflung ist er bei ihnen und er geht mit ihnen. Und er lässt sie nicht allein. Er kommt hinein in die Hoffnungslosigkeit. Wenn du verunsichert bist, wenn du merkst, die Medien darf man ja fast nicht mehr einschalten, man muss ja fast sich fernhalten, weil die Krisen und Kriege und Pandemie, ist eh schon fast egal, uns so einfach verunsichern und mitnehmen. Wenn uns das fertig macht, dann sei dir bewusst, Jesus ist da. Jesus ist mit dir. Er geht mit dir. Er ist da bei dir. Er ist nicht weg. Er ist nicht fern. Er kommt in deine Probleme, in deine Sorgen, auch in deine Trauer hinein. Wart nicht auf irgendeinen Hoffnungsträger. Nein, Jesus ist bereits da. Er ist und da und geht mit dir und er bleibt bei dir. Er kommt da rein zu dir, wenn es Abend wird bei dir. Bei denen wird es hier wirklich Abend, aber auch wenn es bei dir im Leben Abend wird, ist er bei dir und er bleibt bei dir. Und er will dich ermutigen. Er will, dass du dich mit ihm beschäftigst. Und vielleicht ist das jetzt gerade die Chance, so kurz vor Ostern, jetzt so nochmal Jesus Christus und seine Erlösungstat, das Ganze, die Passionsgeschichte nochmal neu zu entdecken, neu reinzuschauen und sich neu von ihm durch sein Wort ermutigen zu lassen. Und alles, was ihn betrifft, in der Schrift nochmal genauer reinzuschauen und zu sagen, damit möchte ich mich beschäftigen. Ich möchte, dass dieses Ostern dieses Jahr wirklich auch nochmal einen ganz anderes Gewicht in meinem Leben bekommt. Nicht einfach nur, wir verstecken Ostereier oder sonst was. Als Jesus das Brot bricht, erkennen sie ihn. Und ich finde diese Andeutung zum Abendmahl, diesen Anklang an das Abendmahl sehr schön. Erst dann, wenn sozusagen symbolisch dass er sich für sie gebrochen hat, als das so dargestellt wird durch ihn, das ist der Punkt, wo sie dann plopp die Augen sich öffnen und sie ganz klar sehen, wer vor ihnen steht, wer da bei ihnen ist, wer mit ihnen gegangen ist, wer bei ihnen bleibt. Und das motiviert sie und das begeistert sie. Und so laufen sie zurück. Sie wollen nicht mehr in Emmaus sein. Nein. Zurück raus aus der Sackgasse. Zurück nach Jerusalem. Und im übertragenen Sinne ins ewige Jerusalem, ins Neue. Das ist dann in der Übertragung für uns das, was wir mitnehmen können. Ja, wir wollen es weitersagen. Jesus ist auferstanden. Er ist lebendig. Er berührt uns. Er kann dich und mich berühren. Er kommt zu dir in deine Lebenssituation. Egal wie sie ausschaut. Er kommt in deine Lebenssituation. Und das begeistert zum Weitersagen. Und sie sehen Jesus dann dort auch wieder in Jerusalem. Und Jesus verabschiedet sich kurze Zeit später, aber nicht ohne zu versprechen, dass er wiederkommen wird. Und dieses Versprechen gilt noch heute. Und jetzt bedarf es einfach dieser Halt oder dieser Erkenntnis, dass Jesus bei uns ist, heute, jetzt und hier. Er ist jetzt und hier bei dir. Und er will mit dir gehen, er will mit dir bleiben, egal was die Umstände sind. Und er möchte, dass du ihn studierst, dass du seinen Charakter kennenlernst neu in seinem Wort. Das wird dich begeistern, das wird die Hoffnung in dir schüren und dein Herz wird brennen. Das ist genau das, was uns hier versprochen wird und das Jesus bis heute in deinem Leben machen möchte und in meinem Leben machen möchte. Darum geht's. Dass wir auch dann Hoffnungsträger werden, die für andere Menschen da sind, die auch andere mitnehmen nach Jerusalem und sagen, hey, kommst du nicht auch mit ins neue Jerusalem? Weil wir diese Freude, dieses Brennen im Herzen, wie diese Emmaus-Jünger haben. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir. Amen.